Du musst anfangen.
Nee, du kannst auch anfangen.
Nee.
Runde 1 eröffnet vom super Leichtgewicht. Wer würde, also ich bin ja außen vor, aber wer würde beim Fame-Fighting Fernsehen für alle gewinnen? Du gegen Jani Bär. Wer gewinnt?
Ich glaube Jani Bär.
Warum?
Sie hat längere Arme.
Und damit sind wir in der Folge. Herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle in einer wunderbaren Folge mit einer tollen Themenmischung heute. Ich bin sehr zufrieden, was heute alles auf dem Plan steht hier neben mir. Und neben mir sitzt der Klabautermann von Fernsehen für alle. Hier ist Anni.
Hallo.
Ja. Gut, dass du mal wieder dabei bist und dass du auch, weil mit dir können wir das natürlich anders machen. Du bist hier einfach in meinem Zimmer.
Ja. Das ist
ja, im Dschungelcamp. Ja. Sitzt mitten in einer Pflanze, würde ich fast sagen.
Ja, die Pflanze kitzelt mich schon im Ohr.
Ja, Ohrenzwicker. Ich weiß nicht, ob das ein Tier ist oder ob das, es gibt ja Ohrenzieher.
Doch,
auch.
Aber, nee, Ohrenzwicker kenne ich, das ist ja ein kleines Tierchen, ja.
Stimmt, das hatte auch Detlef Steves, weil deswegen hat er nämlich Angst vorm Campen, weil er gesagt hat, damals,
stimmt, ja.
Weil das war in der Island-Folge, ne? Hat so einen Ohrenzwicker im Ohr und deswegen kann er nicht campen gehen. Auch in Island, nicht?
Ja.
Wobei, du warst schon mal in Island. Gibt es da Ohrenzwicker?
Ich glaube nicht. Ich glaube generell, okay, da leben jetzt nicht so wahnsinnig viele Insekten.
Sondern nur Elfen, wie
ja,
wir wissen.
Ja, richtig.
Ja, jetzt gehen wir ins Sommerhaus der Stars. Zwei Folgen diese Woche. Wir gehen deswegen auch nicht chronologisch durch, sondern machen so ein bisschen gemischt, würde ich sagen. Wir haben viele Spiele, viel Off-Text. Wir haben aber auch taktische Spielereien. Denn Serkan ist ja jetzt so richtig angekommen, Serkan und Samira. Du bist ja großer Samira-Fan.
Ja.
Hat das auch abgefärbt zu Serkan oder nicht?
Nee.
Okay, warum nicht?
Also ich kann die beiden tatsächlich sehr gut getrennt voneinander beobachten. Ich folge Samira, aber ich folge nicht Serkan auf Instagram. Weil irgendwie
geht das?
Das geht. Ich finde, er übertreibt einfach manchmal in seinem Dasein als Reality-Star. Er nimmt das alles ein bisschen
zu. Ich bin ein Schachspieler und ich bewege die Schachfiguren, so wie ich das gerne will. Und
das magst du nicht?
Ja, das ist mir too much.
Okay, ja, da werden wir, glaube ich, heute auch aneinander rasseln,
ja,
glaube ich.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, also ich glaube, also es war, wie gesagt, eine taktische zwei Folgen eigentlich, weil sich dieser komplette Staatsstreich, den Serkan da quasi vorhat, gegen Alex vor allem, also da gibt es ja schon vorher diese Rivalität zwischen den beiden, die sich noch aus Temptation Island Tagen eben zieht, wo er Serkan da anscheinend viel kommentiert hat und so weiter und Alex das quasi nicht vergessen hat. Und von dem Punkt an will Serkan quasi Alex da, weil das von Beginn an ja icy ist zwischen den beiden, will er ihn raushaben und will das mit allen Mitteln schaffen, indem er sich da Mehrheiten zusammensucht im Haus und vor allem ja mit Maurice ja auch einen Verbündeten findet. Und die beiden haben natürlich irgendwo beide den Hals auf Alex und deswegen versuchen sie sehr stark Stimmung zu machen gegen Alex und den halt rauszuekeln, rauszuvoten, letztendlich durch ein geschicktes Stimmensammeln so. Wo fängt dein Problem mit Serkan an in diesen beiden Folgen? Da schon, oder?
Ja, also direkt am Anfang. Also der, also klar, jetzt nicht in den ersten 5 Minuten, aber der kommt rein und der hat sich das schon vorher zurechtgelegt, dass er da also taktisch vorgehen wird einfach, dass er da umgeht. Also ich meine, klar, das ist ja auch irgendwo das Ziel, da zu gewinnen und dass man da seine Gegner irgendwie aussticht und so. Aber er geht da mit so einem merkwürdigen Ehrgeiz ran, dass es schon ein bisschen unangenehm ist, finde ich.
Er hält sich an die Regeln, ne? Er macht jetzt nichts irgendwie, was
nee,
irgendwie.
Nee, das stimmt, aber es ist so, er lässt ja überhaupt gar keinen Raum für zwischenmenschliche Gespräche irgendwie. Ihm
ja, gut,
nur,
aber das sehen wir auch nicht, ne? Wir sehen ja nicht die Haarflechtszenen und so weiter und wir sehen auch nicht, wie sie zusammen grillen und Spaß haben.
Ja, ich weiß, aber es ist irgendwie bei ihm kommt so rüber, als wäre das ein bisschen zu viel Ehrgeiz einfach. Also klar, man muss ehrgeizig sein, aber er trägt das so komisch nach außen, finde ich.
Wir reden hier mit dem amtierenden Reality-Star 2023.
Deswegen. Aber da fand ich ihn auch nicht sympathisch, ehrlich gesagt, bei Kampf der Reality-Stars.
Aber ich war da ein Euro sehr gern. Also
er ist mir zu taktisch einfach. Es macht ihn nicht sympathisch.
Ja, aber das Problem ist ja, dass wir jetzt beide haben, dass ich ja genauso wäre.
Ja, ich weiß, aber...
Du hattest auch mit mir ein massives Problem in diesem Format anscheinend, okay?
Ich glaube schon, dass wenn du da teilnehmen würdest, dass ich dich als Außenstehender wahrscheinlich nicht sympathisch finden würde.
Ja, also mein Problem mit Serkan fängt da noch nicht, also das fängt schon natürlich schon ganz vorne an, also bei seiner Existenz bei Bachelor, also da, also ich mochte ihn ja noch nie so richtig gerne, aber ich kann das ja auf jeden Fall honorieren, oder was heißt honorieren, aber zumindest respektieren, wie er ja auftritt, weil, wie gesagt, er hält sich an die Regeln und ja, versucht Alex irgendwie rauszubekommen und das ist ja auch nicht leicht so zu spielen, also
ja.
Der Plan geht ja auch lange auf, so. Also eigentlich bis zum Ende sogar. Mhm. Und es wissen auch schon viele Leute, was er konkret vorhat. Aber die Argumente sind eben gut genug, die er dann bringt, um die Leute so manipulieren zu können. Und ich finde jetzt zum Beispiel diese Welle an Leuten, die jetzt irgendwie sagen, auf TikTok und so diese Instant Reactions immer, habe ich mich jetzt so stark getäuscht in Serkan? Also keine Ahnung, erstens war er schon immer so. Und zweitens, wenn das der Punkt ist, wo jetzt dann Leute sagen, auf einmal finde ich jetzt Alex auf einmal sympathisch. Ja, da bist du jetzt auch, also du schwenkst es nicht ins Gegenteil. Nein. Weil es gibt viele auf TikTok, die jetzt sagen, er hat es als Zweiter nach Valentina geschafft, Alex sympathisch wirken zu lassen.
Nein, auf gar keinen Fall. Alex ist immer noch genauso eklig wie davor.
Ja?
Ja. Ich finde da gar keinen mehr sympathisch, wenn ich ehrlich bin.
Oh, das ist nämlich auch eine andere Diskussion, die natürlich jetzt da ist. Wir kommen gleich zu dem anderen Thema Serkan zurück, aber Sommerhausmüdigkeit und Sommerhaus, sag ich mal, vor allem, was die Stimmung angeht, so eine Art Ausgebranntheit. Ist die bei dir da?
Ja, ich, aber nicht, weil mir das Sommerhaus an sich keinen Spaß mehr macht, aber dieses KandidatInnenfeld ist ja sowas von null unterschiedlich. Das ist ja der gleiche Schlag Leute jetzt. Es ist genau, die kommen alle aus derselben Richtung. Die sind alle ungefähr im selben Alter. Da ist nichts mehr dabei, was irgendwie das noch ein bisschen unterschiedlich macht. Weißt du, kein altes
wenn
Paar,
ihr, nein,
kein Serienpaar.
Kein Serientäter, also, wenn jetzt gerade kommt. Nein, aber.
Weißt du, so oder so, sowas wie Kader Loth oder sowas, weißt du, so Urgesteine, sondern das sind alles
ist
der Leute.
Ist schon raus mit Claudia?
Ja, das sind alles Leute, die aus den letzten 3 Jahren Reality-TV rausgeploppt
also
sind.
Also mein irgendwie. Lieber, ich glaube, da unterschlägst du aber hier den...
Ja gut, aber den kann ich ja jetzt mittlerweile auch abhaken.
Ja, aber er war ja noch ein großer Player jetzt dann auch und hat vor allem seine große Rede, die glaube ich schon im Staffeltrailer war, von wegen, also wenn ihr alle so seid, wie ihr hier tut, dann will ich mit euch allen nichts zu tun haben. Also diese Rede fand ich eigentlich richtig geil und das ist ja eigentlich so seine Existenz zusammengefasst in diesem Sommerhaus bisher, dass er sich immer... Also erstens als super alt darstellt und so als Ultraboomer und so. Ich kenne ja alle Influencer und was ist das alles und so. Und dann aber jetzt hier diese Rede auch nochmal zum Abschied ja schon, weil er dann ja auch irgendwann auszieht freiwillig. Was ich jetzt auch nicht mehr so hab kommen sehen, also dass es wirklich so weit geht, dass er dann wirklich einfach die Schnauze voll hat, habe ich jetzt nicht kommen sehen. Claudia war dabei, sie ist ja, wäre ja diese Reality Grand Dame gewesen.
Ja, ich sag ja, bezweifle ja nicht, dass es nicht von Anfang an ein cooles Feld war, aber jetzt, was am Ende noch übrig bleibt, finde ich, ist langweilig auf eine gewisse Art und Weise.
Ich kann da leider nicht einstimmen in diesen Chor, dass ich da irgendwie müde werde oder irgendwie vor allem mir die Stimmung dann auch so zu schaffen macht. Also ich keine Ahnung, ich liebe ja diese Sommerhaus bedrückte Arschstimmung, wo alles so scheiße aussieht, wo dieses Fliegen, also für mich das personifizierte Objekt des Sommerhauses ist ja dieser Klebestreifen, der darunter hängt am Eingang. Und so, das ist für mich das Sommerhaus so in einem Objekt, so. Und I'm here for it. Ich habe jetzt nichts anderes erwartet und frage mich auch, ich hasse, also bei mir wächst ja immer dieser Hass gegenüber dieser TikTok Trash-TV-Welt, weil die dann immer, die glauben ja, sie sind die riesen Trash-TV-Fans, weil sie alles von RTL Plus schauen. Ja. Und da ist dann immer, ja, wir schauen Are You The One, wir schauen Love Island, nee, Love Island meistens nicht, weil es noch zu linear ist, fast schon. dann aber, also wir schauen diese ganzen Dating-Shows und dann kommt das Sommerhaus und dann ist es so ultra weird für die. Und wir haben uns halt durch, ich weiß nicht, wie viele Staffeln Promi Big Brother geschlagen, wir haben halt Forsthaus Rampensau geschaut, wir waren bei der Alm schon am Start so und das ist halt, und das ist jetzt das Tim Toupet, ich bin im Moment Tim Toupet und wenn das euer Ernst ist, dann will ich mit euch alle nichts zu tun haben, will ich jetzt mal sagen. Also was soll denn das? Du kannst dich doch nicht nach so ein bisschen so Intrigen und so, kannst dich nicht so distanzieren, weil dir das alles zu viel ist, was soll denn das? Ihr habt das Genre nie gelebt.
Sprichst du jetzt die TikToker
ich
an?
Ich spreche dich
an. Nein,
du bist jetzt für mich TikTok gerade.
Super.
Ja, ich weiß auch nicht. Das hat mich sehr genervt auf jeden Fall, diese Instant Reactions und so zu sehen. Aber naja, ich stimme auf jeden Fall ein. Ich habe ja schon sehr oft Alex verteidigt in fast schon zu viel vielleicht auch an einigen Stellen, aber es gab wirklich auch diskutable Szenen mal wieder. Ich stimme aber trotzdem zu, dass Alex grundsätzlich erwachsener rüberkommt als viele anderen. Also in vor allem in diesen Streitszenen, in diesen Taktierereien und so, da spielt er ja den Erwachsenen und ich finde, er macht diese Rolle ganz gut. Dann kommen aber wieder Szenen, wie zum Beispiel Einzug Hannah und Jesse.
Ja.
Zum Beispiel.
Was hat er gesagt? Er glaubt, solche Frauen sind nur lesbisch, weil sie
weil sie mich halt als maskulinen Mann sehen und deswegen sich
eingeschüchtert fühlen.
Ja, so und die sehen mich halt als dieses Ebenbild eines toxisch maskulinen Mannes und so. Und deswegen
deshalb
werden sie automatisch lesbisch sozusagen. Weil,
also
ja, keine Worte.
Nee, keine Worte. Unfassbar, echt.
Ja, das ist halt, das macht es leider ein bisschen zunichte, so dieses Bild, was er von sich aufbauen könnte, wenn er es ein bisschen schlauer spielt. Ja, aber dann kommt auch wieder gegenüber Ricarda so diese elende Hexe zum Beispiel in der neuen Folge.
Also er versucht es. Er versucht sich so besser darzustellen, aber dann rutscht ihm immer wieder so völliger Bullshit raus. Er hat auch irgendwen so richtig heftig, oder das macht er generell, einfach beleidigen, wenn er sauer ist. Kommt dann sowas wie Bitch. Moment. Oder was hat er einmal, irgendwas wurde
zensiert? Das war aber sehr schön. Ja, einmal war, glaube ich, Fotze da, glaube ich, einmal gesagt. Ja. Aber an einer Stelle war es ja sehr schön, weil es ja...
Mit dieser Bitchy-Bitch-Diskussion Vanessa.
Da saßen beide im Sprechzimmer und irgendwie Vanessa hat sich so reingesteigert und gegenüber Ricarda so ausgeteilt, von wegen so, das ist so ein typisches Bitchy-Verhalten. Und dann eher so, so ein Slutty-Bitch-Verhalten. Und sie ja so, was? Also, nee, das ist jetzt was anderes, was du meinst. Und dann so, ja, stimmt. Das war auch so geil.
So ein Clown, ey.
Ja, zurück zu Serkan, weil er ja, wie gesagt, auch noch Maurice neben sich hat. Und Maurice, also spielt da sowieso ein anderes Game eigentlich, weil bei ihm ja weniger aufgrund von irgendwie Taktik entschieden wird, sondern aufgrund von
Emotionalität,
Ehre und Stolz und so. Und mein Ziehvater hat mich beleidigt und Alex und Ricarda sowieso und alle möglichen sind eigentlich seine Feinde. Und das war ja jetzt dann in Folge 9, also in der ganz neuen Folge, dann auch vor allem der Streitpunkt zwischen Ricarda und Maurice. Wir haben ja schon mal so ein bisschen den Startpunkt dieser Beziehung, die sich da trennen wird irgendwann, wie wir wissen, gesehen. Und jetzt geht es eigentlich weiter. Also eigentlich gefühlt findet diese Trennung da im Haus statt. So,
ja.
Oder?
Ja, also mir tut Ricarda da so ein bisschen leid, weil im Prinzip sie hat eigentlich recht. So, sie unterhält sich mit anderen Frauen, aber das darf sie ja nicht, weil laut Maurice gehört die andere Frau ja zu dem Mann, den er hasst oder was weiß ich. Und was er sich da in seinem Kopf zusammenspinnt, im Prinzip darf Ricarda eigentlich gar nichts machen und nicht mit anderen Leuten reden, weil dann fällt sie ihm ja in den Rücken, was völliger Schwachsinn ist. Und eigentlich muss sie sich ständig verteidigen, muss ständig ankommen, muss sich ständig entschuldigen, nur damit er so ein bisschen unten bleibt und eigentlich, also es gibt auch auf TikTok so ein paar Ausschnitte, wie sie dann austeilt. Das sind meine liebsten Ausschnitte,
mein
wenn sie
Gott.
Tatsächlich mal gegen ihn austeilt. Das hat er immer richtig verdient, aber ja, also
aber
sieht man
jetzt,
da schon das
Aber Sinn nervt mehr. Dich Ricarda nicht ein ganz kleines bisschen auch manchmal?
Doch, aber jeder nervt da ein kleines bisschen.
Außer?
Samira.
Nee, die nervt auch.
Nein, bis jetzt hat sie mich noch nicht so genervt.
Naja.
Wer nervt, wen meintest du?
Ja, also ich finde, dass Arben relativ unbeschadet da rausgehen wird, glaube ich, am Ende.
Das stimmt.
Nee, ich brauche jetzt halt mal meine Ruhe, mein Gott. Also, du brauchst immer deine Ruhe. Ja, da muss man vielleicht auch nochmal gleich genauer reingehen. Aber ja, Serkan ist ja nicht nur gegen Alex auch gegangen, sondern auch gegen Siko.
Ja, das war auch so random. Ich habe das nicht verstanden. Also ich meine, klar, wir wissen nicht genau, was da abgeht, aber für mich waren Siko und Pia wirklich immer sehr unauffällig und neutral. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie sich da richtig heftig in irgendwelche Diskussionen und irgendwelche Machenschaften einmischen. Und Serkan kommt da rein und direkt auf seinem Zettel steht, Sieke und Pia, die wurden nicht nominiert die letzten Male, die müssen wir sofort rauskicken und er findet, die sind so scheinheilig und bla bla bla, so ja, nach einer halben Stunde.
Ja, aber also mit dem Argument von wegen, die sind gefährlich, weil die sind eigentlich unangefochten, werden nie nominiert und so, sind einigermaßen gut in den Spielen.
Ja, das, okay, aber, das ist ja aber dann sinnvoll. Kommt das Argument von wegen, die sind scheinheilig. Woher? Warum? Was hat da stattgefunden? Ja. Dass nichts, also dass sie keine Konflikte austragen und deshalb sind sie scheinheilig.
Also ich habe ja einen Konflikt stehen, was ich auch ganz gut fand von Pia. Ja, sie hat schon ein paar einigermaßen gute Szenen gehabt, aber da fand ich mal sehr gut, wie sie so Maurice ein bisschen zur Rede gestellt hat an einer Stelle, wo sie so gemeint hat, ja, du wirst immer gleich verraten, bei dir ist immer gleich, du gehst immer sofort in diese Opferrolle rein. Witzig ja auch dann, dass Maurice danach zu Sieko gegangen ist und gesagt hat, ja, halt mal deine Frau irgendwie so zurück. Oh. Ja, aber ich bin halt nicht der Riesenfan von Sieko und Pia, deswegen bin ich da auch eher so, ja, mein Gott, wenn Serkan jetzt was gegen die hat, finde ich jetzt nicht so schlimm.
Ja, ich bin auch kein Riesenfan von Sieko und Pia, ich bin von keinem da Fan, aber...
Außer?
Samir. Nein, aber das war halt so ein Punkt, wo Serkan mich genervt hat einfach, weil es war too much.
Wir haben ja einige Spiele... Wir gehen nicht alle durch, aber ja, doch, vielleicht gehen wir alle durch. Wir haben auf jeden Fall das Spiel Tischlein deck dich gehabt in Folge 8. Das war ja mal wieder das Spiel mit dem ekligen Essen.
Boah.
Was zu einigen schönen Momenten geführt hat. Mhm. Nicht nur was das Kotzen angeht, sondern auch was Fragen und Antworten angeht. Ich hatte schon einige Lieblingsfragen in dieser Trash-TV und vor allem in dieser Sommerhaus-Saison, aber... Mit meiner allerlieblingsfrage ist auf jeden Fall die Frage nach, welchen Affen gibt es nicht? Weil letztendlich, also das waren halt unfassbar lange Namen und sehr komplex, weil niemand hat eine Ahnung, was am Ende richtig ist. Wobei, wenn man es vor sich sehen kann, dann vielleicht kann man auf was kommen. Aber wenn du wirklich alle nur hörst, dann ist es schon schwer. Und
vor allem die falsche Antwort, wie die das vorlesen.
Ja, weil Blauohrhauben-Langur war am Ende die falsche Antwort zum Beispiel. Also ich fand das sehr schön. Also fast noch schöner als die ganzen Frau Wurms, Bummel und diese ganzen Namen und so.
Fritze, Fratze
und Fratzelfritz und alle die ganzen Namen. Dann hatten wir noch Abend, der zum Beispiel den Rollmops für irgendwie eine Hunderasse hält oder was ist der Popokarte Petel und so. Also viele schöne Sachen. Wie viele Vokale sind im Wort oder in den Worten Sommerhaus, das Sommerhaus der Stars, was optisch sehr schön gelöst wurde, finde ich. Dass man im ganzen Raum schön eingefärbt hat, wie oft das Logo das Sommerhaus der Stars überall steht. Und Pia am Ende, glaube ich, 4 sagt oder so.
Ja.
Weil sie, glaube ich, auch vielleicht nicht weiß, was ein Vokal ist, muss man dazu sagen. Aber ja, das ist schön. Zwischen den beiden Spielen gab es einen, oder zwischen den Spielrunden gab es, weil Alex ja zu dem Zeitpunkt schon safe ist, glaube ich, oder schon angetreten ist zumindest, gab es den schönen Alex-Moment, wo er irgendwie so zwischendrin gemeint hat, boah, ich habe echt schöne Männerfüße. Also, das ist, ja, überhaupt diese, also was ich auch mittlerweile Motiv finde, ist, Alex, der vor dem Spiegel steht, also nicht nur der Alex, der ins Waschbecken rotzt, ganz laut, sondern auch Alex, der vor dem Spiegel steht und sich so anspannt und so. Das hatten wir auch einmal bei Temptation VIP. Und dann kam in Folge 8 die Nominierung. Das war ja dann der große Eklat der Folge und einer der großen Eklats der Staffel auf jeden Fall, weil es dann letztendlich dazu kam, dass Alex und Vanessa das Zünglein an der Waage waren und im Prinzip klar war, okay, 3 werden Maurice und Ricarda wählen und die anderen 3 werden Sieko und Pia wählen und deswegen, je nachdem, wo Alex und Vanessa jetzt ihr Kreuzchen machen, diese Personen oder dieses Paar fliegt am Ende raus. Mhm. Und der Plan von Serkan war sozusagen, dass Alex so weit belabert ist, dass er dann am Ende abstimmen wird für Sieko und Pia, was ja, wie gesagt, Serkans Plan war, weil die angeblich so gut in den Spielen seien und noch ganz viele andere Gründe. Aber man hat in den Sprechzimmersequenzen schon immer gehört, dass Alex da irgendwie die große Gefahr wittert von Serkan aus und dass er sich da nicht manipulieren lässt. Und natürlich hat er da auch das ganze Ding nicht vergessen mit Temptation Island und so. Und hat man ja dann auch gemerkt. Denn am Ende geht Vanessa vor und sagt, wir nominieren aus Menschlichkeit und Stärke haben wir entschieden und nominieren deshalb Maurice und Ricarda. Mhm. Und dann ist natürlich sofort, und das ist der Moment, wo bei Serkan bei mir dann die Stimmung kippt, weil du kannst nicht einerseits sagen, ich spiele das Spiel gut und kann und werde dann jetzt hier, quasi, weil es ja ein Spiel ist, werde ich mir hier die Votes zusammensuchen und dann eine taktisch vielleicht ganz okay Leistung bringen. Und dann, wenn aber einer auch das Spiel gut spielt und sozusagen dich hinters Licht führt, dann sofort persönlich werden. Das ist halt dann einfach nicht, also da verlässt er dann so dieses Spielerische und beweist eigentlich, dass er eben kein brillanter Taktiker ist. Und dann geht's ab. Ja.
Dann schreien sie sich ein bisschen an gegenseitig und dann droppt Alex den verheerenden Satz. Deine Tochter würde sich für dich schämen. Ja. Oder so ungefähr.
War das jetzt so schlimm für dich?
Ich finde, das Problem ist, ich habe keine Kinder. Ich kann das nicht beurteilen, wie sich das anfühlt, wenn man tatsächlich Eltern ist und dann wird irgendwie die Tochter ins Spiel gebracht. Ist ja egal, auf welche Art und Weise. Ich kann das im ersten Moment schon verstehen, dass man sich angegriffen fühlt und plötzlich das Gefühl hat, meine Tochter wird jetzt damit reingezogen, obwohl sie hiermit überhaupt nichts zu tun hat und es geht unter die Gürtellinie. Aber andererseits, ja, eigentlich nicht. Ich kann es verstehen, aber ich glaube, es war im Endeffekt ein bisschen eine Misskommunikation.
Aber kannst du auch verstehen, dass der Typ halt einfach dem Taste Island ins Spiel gebracht hat und deswegen das nicht anders ging?
Nee.
Warum bringst du jetzt die Ex-Freundin rein? Es ist nicht verständlich, dass man dann direkt zurückschießt auf die Tochter.
Nein.
Hat er ja gar nicht. Ne? Also ich finde ja auch, also wenn man es rein juristisch sieht oder auch das ganz sachlich irgendwie nochmal auf dem Papier anschaut, er hat nicht gegen die Tochter sie irgendweise beleidigt. So. Ja. Und das ist ja so ein bisschen das Elena Mira-Syndrom. Weil die ja auch, sobald das Wort Tochter überhaupt fällt, also du könntest sagen, hey, deine Tochter, die geht mit meiner Tochter bald ins Legoland oder so, dann ist sofort, du hast den Namen meiner Tochter, auf den Namen ist nicht gefallen, aber du hast meine Tochter erwähnt und so und jetzt bin ich gegen dich, jetzt hasse ich dich und jetzt mache ich alles, dass du rausfliegst. Das ist ja wirklich dieses Syndrom, du sagst nichts über sie, du erwähnst vielleicht den Namen oder du erwähnst das Wort Tochter und sofort ist es eine Beleidigung und darf man es nicht und ist es ganz schlimm.
Ja, ich glaube, das Problem ist aber wirklich, dass das wahrscheinlich nur Eltern nachvollziehen können, die, also einfach Eltern nachvollziehen können, weil da, glaube ich, eine krasse Emotionalität mitschwingt. Wir können uns das gar nicht vorstellen.
Sowas sagt man nicht.
Ich glaube wirklich, dass du so an deinem Kind hängst und das so sehr liebst, dass du wirklich so einfach ganz andere Instinkte freischaltest und dann das wahrscheinlich reicht, dass du so ausrastest.
Ist bei mir wie wenn bei TikTok welche gegen das Sommerhaus
wahrscheinlich. Das Sommerhaus ist wie dein Kind.
Ja. Interessante Situation, muss ich sagen, aber ich finde, ja, wie gesagt, an sich, der Satz ist nicht schlimm. Ich kann verstehen, wenn du, also es muss schon viel mit dir falsch sein, wenn du von, ich werde hier mit meiner Wundenstelle Temptation Island VIP angesprochen, dass du dann danach in irgendeiner Weise zumindest auf diese familiäre Ebene gehst, auch wenn du nichts gegen die Tochter sagst, sondern aber sofort sagst, okay, der spricht Temptation Island an, ich gehe jetzt mit Familie. Ja. Also, das ist einfach der falsche Impuls, glaube ich. Das ist einfach, das sagt viel über Alex aus.
Ja.
An der Stelle. Also,
aber da auch nochmal großen Shoutout an Vanessa, weil ich fand das wirklich super.
So was sagt man nicht.
So richtig angeschrien hat einfach und man hat richtig gemerkt, dass ihn das beschäftigt hat. Er sah die ganze Zeit danach so betröppelt aus und hat sich gedacht, was habe ich da eigentlich gerade gesagt? Warum hat mich meine Freundin gerade so angeschrien? Sie hat ihn ja wirklich auch länger noch angeschrien. Das war gut, das hat Spaß gemacht.
Der Typ ist eine Naturkatastrophe, also muss man dazu sagen. Also meiner Meinung nach war es alles super weird geschnitten.
Ja.
Also gefühlt war irgendwie, Alex sagt diesen Satz und danach wurde von diesem kompletten rechten Teil dieses Stadions da, was sie da aufgebaut haben, weggeschnitten.
Ja.
Und ich frage mich, was dahinter steckt, weil vor allem Samira, muss man sagen, hat man eigentlich nur noch gesehen, wie sie dann 20 Meter weiter wegsteht von diesem ganzen Trubel und dann ist da auf einmal nichts mehr. Ich frage mich, woran das liegt. Also was könnte da passiert sein? Weil es gab jetzt keine Äußerung, dass da irgendwas mit Handgreiflichkeiten oder sowas war. Und man hat auch nicht gesehen, dass sie sich sonderlich näher gekommen sind, ehrlich gesagt. Aber was dann da konkret passiert ist, also dass sie da irgendwie vielleicht so, weiß ich nicht, aus der Haut gegangen ist, dass man da sagt, okay, das müssen wir jetzt nicht unbedingt zeigen sozusagen, weil die da irgendwie außer Kontrolle war oder was, ist für mich am wahrscheinlichsten, ehrlich gesagt, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die sich da näher gekommen sind, weil auch alleine die Tatsache, dass in Folge 9 so oft dann auch Alex und Serkan ja trotzdem noch miteinander reden und so, das ist ja jetzt nicht so
ja.
bis aufs Blut, ich rede nie wieder und ich bringe den um, so nach dem Motto, sondern es ist ja eher so, klar, wir hassen uns, aber wir können schon noch miteinander irgendwie reden, wenn es um das Spiel an sich geht. Und wenn da irgendwas mit Handgreiflichkeit gewesen wäre, dann glaube ich nicht, aber es war trotzdem super weird irgendwie geschnitten. Ja. So.
Kurz rumgeschrien und dann plötzlich war es wieder vorbei. Das
ja, ganz, und auf einmal, Samira geht dann auf einmal ins Haus rein und muss, oder geht in den Nebengarten oder irgendwas. Man muss sich da irgendwie so runterbringen und so. Serkan sieht man gar nicht mehr in der Situation. Also irgendwie würde mich interessieren, was da los war. Und auch, ja, wie gesagt, diese Situation von Tim spricht ja eventuell auch ein bisschen dafür, dass es mehr passiert ist, als man jetzt tatsächlich gesehen hat. Aber was ich auch weird fand, ist dann eben die Tim-Sache an sich. Weil es wurde ja dann entschieden, am Ende haben ja am meisten Nominierungen Maurice und Ricarda. So. Und dann wurde ja verkündet mit so einem Brief, oder es wurde gar nichts verkündet eigentlich. Nee, es wurde eigentlich nur im Off-Text wurde irgendwie gesagt, ja, was passiert, das entscheidet sich morgen.
Ja.
So. Und wenn wir wissen, dass am nächsten Morgen ja Tim und Carina freiwillig ausziehen, ist es irgendwie auch merkwürdig, weil für meinen Begriff muss schon festgestanden sein eigentlich, dass Tim und Carina am nächsten Morgen ausziehen. Mhm. Weil
sonst hätte es ja da irgendwie eine Art von Verkündung geben müssen.
Ja, natürlich, weil das ist ja überhaupt nicht entsprechend der Regeln. Also dass man quasi, also man hätte ja irgendeine, passiert, dass nichts passiert. Das ist ja, es war ja wirklich ausnahmsweise mal so, dass das gar keine Konsequenz hatte, diese Nominierung. Also es wurde nicht mit Extra Challenge, es wurde gar nichts verkündet. Ja. Es wurde einfach nur gesagt, geht schlafen und morgen schauen wir mal. So. Was sind das denn für neue Regeln auf einmal? Weil, wie gesagt, es ergibt für mich nur Sinn, wenn die Produktion weiß, okay, morgen ziehen Tim und Carina aus. Was aber ja bedeuten würde, dass sie es davor irgendwann schon mal, also vor der Nominierung an sich, meiner Meinung nach schon mal, dass es im Prinzip eine Art Stimmungsbarometer war, diese Nominierung, und man das einfach mal gemacht hat, weil wir wussten, wie geil es wird. Mhm. Wir wussten schon, es geht 3-3 aus und am Ende gibt es dieses Potenzial, dass es eskaliert. Eigentlich ganz geil geplant, weil perfekt aufgegangen der Plan. Ist natürlich ein bisschen ausgeartet so, aber eigentlich würde ich sagen, sehr, sehr teuflisch geplant, aber letztendlich alles richtig gemacht, muss man jetzt mal zynisch sagen. Am nächsten Morgen dann eben die überraschende Entscheidung, in Anführungsstrichen, von Tim und Carina, dass sie dann freiwillig gehen. Wie gesagt, es war ja auch schon mal fast so weit, oder sie haben sich ja im Prinzip schon mal verabschiedet.
Ja, vielleicht, kann ich mir das schon gut vorstellen, dass sie vorher schon gesagt haben, sie gehen.
Ja, wir schauen uns das vielleicht nochmal an und vielleicht dann eben der Kommentar vielleicht von den Leuten hinter der Kamera. Ja, ihr dürft raus, kriegt vielleicht auch nochmal hier nicht ganz die Gage abgezogen oder so fürs Rausgehen. Wartet nochmal 2 Tage ab, weil hier ist gerade was am Entstehen. So. Wartet mal ganz langsam. Irgendwas war da komisch auf jeden Fall. Ja, dann ziehen die beiden aus und es schaukelt sich wieder hoch, weiter noch mehr zwischen Serkan, Alex und Maurice, und es kommt alles dann auf die Spiele an. Dem Druck standhalten vor allem das Spiel. Das Spiel mit den Klötzen, was natürlich auch, es sieht einfach aus, und Maurice hat es natürlich auch mehrfach gesagt, das ist
das einfachste Spiel, man hätte sich so leicht safen können.
Ja, genau, man hätte sich richtig leicht safen können und natürlich perfekt die Gruppen eingeteilt, muss man sagen, ne? Also weil quasi 2 Dreiergruppen gegeneinander angetreten sind und in der einen dann halt wirklich Vanessa und Alex versus Serkan, Samira versus Maurice und Ricarda, was natürlich schon das Duell der absoluten Kranten ist am Ende. Und ey, die haben in dieser Staffel wirklich, also es ist bestimmt natürlich in irgendeiner Weise gesteuert beziehungsweise dafür gesorgt, dass gewisse Konstellationen sich ergeben. Aber das ist natürlich nicht geplant, dass am Ende halt wirklich es dazu kommt, dass Alex und Vanessa dieses Spiel gewinnen. Und das hatten wir schon 2, 3, 4 Mal, glaube ich, in der Staffel, so dass immer das Paar, also bei Chan und Valentin allein 2 Mal, die nicht verlieren dürfen, dass die dann gewinnen. Ja. Und das ist schon geil eigentlich. Also hast du dich gefreut in der Situation, als die hier gewonnen haben oder nicht? Weil ich hab's gefeiert.
Nee, aber ich denke da auch immer ein bisschen anders als du.
Aber das ist doch langweilig, weil dann hast du doch sang- und klanglos einfach diesen Auszug von Alex und Vanessa.
Ich weiß,
ohne dass irgendwas passieren kann.
Es ist trotzdem so unbefriedigend, wenn die man eh schon so wirklich gar nicht mag, dann auch noch sich safen können. So klar, für die Sendung ist es cool und für die Spannung, aber so menschlich gesehen hätte ich mich eher gefreut, wenn sie es nicht gewonnen hätten.
Ja. Also, weiß ich nicht, für mich ist die beste Alternative für die Show an der Stelle, dass, dass ja. das weitergeht. Also was soll denn sonst passieren? Weil sonst hat die Gruppe offiziell ja gewonnen. So, und dann sind sie auch in der Überzahl. Und dann wird es eigentlich leichtes Spiel, wenn sie das zu Ende spielen, Maurice und Serkan so.
Ja, es stimmt schon. Aber so aus menschlicher Sicht hätte ich sie gerne verlieren gesehen.
Das Spiel ist ja sehr bekannt. Also das hatten wir auch schon ein, zwei Mal. Aber jetzt kommt ein, glaube ich, neues Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Nämlich, ich drehe gleich durch.
Ja.
Schwieriger Aufbau eigentlich. Ich habe es auch nicht ganz gecheckt, ehrlich gesagt, mit diesem, wann sich das schneller dreht und wann sich das langsamer dreht.
Sobald du den Button, also diesen Buzzer loslässt, dreht sich
ja, schneller. Genau. Und die Frau muss sich quasi den Aufbau eines Schrankes merken, was da alles drinsteht. Und der Mann findet diesen gleichen Schrank auf einer Drehscheibe wieder und muss da die Sachen entsprechend, wie es die Frau ihm anschafft, quasi einräumen. Das Geile ist, dass jeder dieser Gegenstände
rund ist
und in irgendeiner Weise dauernd runterfällt, komischerweise.
Boah, also ich habe dieses Spiel angeguckt und das hat mich so wütend gemacht einfach. Wie das Zeug da durch die Gegend geflogen ist, sobald sich diese Scheibe schneller... Ich hätte mich wirklich so geärgert.
Ich habe mich schief gelacht, wirklich. Ich habe es alleine geschaut, weil du nicht da warst. Und ich hab es nicht mal gekonnt, weil das ist ja unfassbar geiles Spiel. Also alleine die Tatsache, dass du natürlich immer wieder die Frau dafür verantwortlich machst, dass sich dieser dass die Drehscheibe bewegt, was in der Natur des Spieles liegt, dann ist die einzige Alternative natürlich, die du hast, dass sich die Frau alles merkt. So, weil anders geht's ja nicht. Das war ja dann vor allem bei Hannah und Jesse so, dass sie dann die ganze Zeit meinte, was ja eigentlich richtig ist, aber was natürlich unschaffbar ist. Also wenn du dann nicht eine halbe Stunde hinten stehst und dir wirklich die Geschichte auch merkst, was ja dann normalerweise der beste Tipp ist. Aber dass sie dann wirklich immer wieder gesagt hat, so, du musst dir alles merken, anders geht's nicht. So, also ich finde, Abend hatte noch auch mit dem besten Tipp, dass man sich erst die schweren Sachen vielleicht merkt und so.
Ja.
Aber dass man immer wieder diese Scheiß, also die Würfel zum Beispiel dahin hinstellt als erstes
das,
und so.
Das habe ich auch nicht so, taktisch habe ich das nicht verstanden, warum sie es nicht einfach anders gelöst haben. Warum haben sie nicht, also weißt du, so mitgeteilt, wo der Gegenstand hinkommt. Der Partner auf der Scheibe merkt sich das, aber lässt es noch...
Aber das dürfen sie wahrscheinlich nicht. Also ich glaube nicht, dass wenn die Frau hinten steht und am Regal steht, dass sie dann schreien dürfen.
Nein, wenn sie dann wieder, dann sagt sie ihm einmal, also sie steht vorne und sagt ihm, das gehört da und dahin. Und er merkt sich das halt einfach, aber tut die Sachen halt erst zum Schluss rein.
Ja, klar, es gäbe Taktiken, aber niemand war so richtig gut, ehrlich gesagt. Also auch Jesse hat sich auch nicht gut angestellt und ja, letztendlich, also hat ja niemand das Spiel auch absolvieren können. Also das ist immer das Beste am Sommerhaus, wenn keiner das Spiel schafft und es dann am Ende darum geht, wer hat am meisten Gegenstände noch geschafft, einigermaßen. Also ich fand das mega geil einfach. So, also das ganze Spiel würde ich mir auch als Samstagabend schon nochmal anschauen. Das große Promi drehen oder so. Regal einräumen. Also wunderbar. Am Ende gewinnen und das natürlich auch gut fürs Spiel, Serkan und Samira, weil sie am meisten Gegenstände einräumen und sind somit safe, neben Alex und Vanessa schon mal. Diese ganzen Beziehungsprobleme zwischen Maurice und Ricarda haben wir schon angesprochen. Es gab immer mal wieder so Zwischenschnitte von Justine und Abend in der Folge.
Oh.
Ja?
Also ich bin Abend einfach. ich kann Abend nicht.
Oder nicht Abend ist die Frage.
Wie kann man denn so penetrant sein und es nicht akzeptieren, wenn jemand sagt, er will einfach mal seine 5 Minuten Ruhe haben?
Ich finde, aber du willst immer deine Ruhe haben.
Ja, und?
Ja.
So, dann lass ihn doch einfach mal in Ruhe da sitzen.
Aber ich will mich motivieren, ich will mich konzentrieren.
Du ziehst mich runter.
Aber ich finde wirklich, dass Abend schon, also wenn man es nicht wüsste, würde man auch denken, also so geht es sehr in die Richtung Busfahrer. Weil ich glaube, Busfahrer... Du musst ja, wenn du da irgendwelche Schulklassen zum Schwimmunterricht fährst oder so, dann musst du ja auch deine Umwelt komplett ausblenden können und eigentlich wie so eine Schildkröte im Winterschlaf so dich komplett so einfriert und nichts mehr an dich ranlassen. Mhm. Und wie der da lag, da im Bett, so komplett teilnahmslos und mit völlig leerem Blick, da in die Gegend starrt, das ist ja wirklich wie so eine Eidechse auf so einem Stein.
Ich glaube, der ist so überfordert einfach. Das ist so nicht sein Leben. Und ich glaube, langsam dreht er so ein bisschen durch.
Ja, ich glaube auch, dass Justine das halt irgendwie so ein bisschen unterschätzt. Der Typ ist halt kein Promi. Ja. Und der Typ hat da, seit 4 Wochen lebt er da und wird von Kameras verfolgt und muss die ganze Zeit irgendwelche idiotischen Spiele machen und so. Um ihn herum brüllt jeder rum und so. Ja. Also, dass sie das nicht erkennt, so dass das auch vielleicht Teil des Problems ist. Das ist auch ein bisschen merkwürdig irgendwie. Aber bei denen ist es ja, geht es ja am Ende wieder gut aus und am Ende haben sie sich wieder gern. So. Dann war Nominierung. Es kommt zum Unentschieden. 3-3. Maurice und Ricarda und Sico und Pia, was wir davor schon mal hatten, was davor. Ja, im Prinzip die gleiche Abstimmung, die wir in, der Woche davor oder in der Folge davor hatten, weil eben Tim und Carina rausfliegen und Alex und Vanessa, die vorher das Zünglein an der Waage waren, sind eben jetzt diejenigen, die es zum Ausgleich bringen und dann wieder mal neu, also alles ist neu im Sommerhaus, neue Regeln auf einmal. Serkan und Alex, bitte ins Sprechzimmer.
Aber warum Serkan und Alex? Wer hat das denn entschieden?
Ja,
warum nicht die Pärchen? Warum nicht die Frauen?
Ja, natürlich, weil es bei den anderen nicht knallen wird. Also ja, da hat man sich natürlich ausgerechnet, es wird knallen. Und also ich bin ja immer Fan, wenn man die Regeln flexibel gestaltet und sie anpasst an das, was überhaupt. Das ist ja die größte Stärke von dem Spiel, reinen Wein einschenken.
Ja.
Immer nur einfach, völlig egal, was die da einschenken, am Ende fliegt der raus, von denen wir wollen, dass sie rausfliegen. Und so ist es ja hier auch. Am lustigsten wäre es jetzt doch, wenn Alex und Serkan das gemeinsam bestimmen. So, und dann nochmal sich idealerweise da im Sprechzimmer nochmal so richtig ankeifen.
Ja, aber dem war ja nicht so.
Dem war nicht so, weil Alex auf einmal, ich weiß auch nicht, was da los war.
Das war so typisch Alex, ey.
Ja,
der hatte keine Lust auf Konfrontation. Der hat gemerkt, er kann jetzt nicht dagegen argumentieren. Lässt
ich hatte
es
nicht
gleich
die besten
bleiben,
Argumente.
Um sich halt mit Serkan wieder gut zu stellen.
Aber, warum ist das auf einmal sein Ding? Wieso sagst du, das ist sein Charakter? Du sagst doch auch, dass er.
Ja, aber er knickt super schnell ein.
Ja, aber warum? Der verliert das ganze Spiel in dem Moment, das ist ihm schon klar.
Ja, aber das checkt er nicht.
Aber was wäre jetzt passiert, wenn sie einfach sich nicht einigen? Also, wenn der eine sagt, ich will die und der andere, ich will die, was passiert dann?
Vielleicht dürfen dann die Frauen kommen. Noch mitentscheiden.
Keine Ahnung, es ist ja wirklich die Frage. Also, ich fand es auch wieder merkwürdig irgendwie. Also, warum hat Alex da nachgegeben? Es ergibt
ja,
doch für mich gar keinen
so
Sinn.
Ja, ist auch so unfassbar schnell, weil es hat ja überhaupt gar keine Diskussion stattgefunden.
Ja.
Es war so, ja, Sico und Pia sind sehr stark. Das siehst du doch auch so, oder? Ja, stimmt. Da kann ich nichts dagegen sagen. So, fertig war's.
Es ist doch auch, also wirklich mit diesem Argument dann auch das zuzulassen, ist doch Quatsch. Also, es geht doch jetzt erstmal noch darum, wir sind ja noch nicht im Finale. Ja. So, du musst ja nicht direkt gegen die anderen antreten. Es geht ja erstmal noch auch in eine weitere Nominierung am Ende. Und du brauchst doch die Stimmen von denen.
Mhm.
Also, der fliegt doch selber raus, wenn er so weit. Also, das ist doch, er katapultiert sich doch selbst quasi ins Aus.
Ja,
er wirft
so
sich selbst
er
raus.
Einfach nicht gedacht.
Also, ich fand es ganz merkwürdig auf jeden Fall. Und am Ende, ja. Sico und Pia, sorry, also ihr seid es dann doch raus. Ich habe jetzt wochenlang für euch gekämpft, aber irgendwie jetzt.
Aber da fand ich es auch so übertrieben von Pia, die war ja sofort so super beleidigt und so richtig, nee, dann gehen wir gehen jetzt sofort.
Ich weiß
dann
nicht, ob
zahle
sie
ich auch das Taxi selber. Aber was war das denn dann?
Naja, ich glaube wirklich, dass die einfach null Bock mehr hat. Also die ist ja wirklich seit Tag 1 im Prinzip am Ende.
Ja, aber das
also es gab in Folge 1 die Szene, wie sie sich vollsäuft, weil sie irgendwie nicht mehr klarkommt.
Aber sie kam so pissig rüber. Also er ist so richtig sauer und angepisst jetzt.
Ja,
und
da
konnte man sie nur da behalten, weil sie noch einen Sekt gesponsert hat.
Es war ja wieder Wendler. Also als er rausgewählt wurde, war es ja auch so. Er und Laura sitzen im Sprechzimmer und sagen, wir wollen jetzt abreisen. Ich zahle sofort das Taxi und so und gib mir jetzt den Produzenten so. Und das ist ja genau das Gleiche. Und dann kurz mal Vertrag vorgelesen. Ja, aber ihr habt doch unterschrieben, dass ihr, also bei Rauswahl steht hier drin, müsst ihr noch eine Nacht im Sommerhaus der Stars verbringen und so. Und dann komischerweise kommt sie mit der Pulle Sekt raus und ist wieder happy und ist nicht happy natürlich, aber 5 Tage Regen war ein Papier im Gesicht auf jeden Fall immer noch. Und am Ende ist sie dann noch drin geblieben. Vanessa dagegen komplett am Ende. Also also wirklich dieses Gesicht am Ende war wirklich und dachte, oh, eieiei. Das ist, ja, wird eine spannende Schlussphase jetzt im Sommerhaus der Stars. Ein paar Folgen gibt's noch. Ich glaube 3. Also nächste Woche wieder eine Doppelfolge und dann noch einmal Finale. Mhm. Und dann ist es auch wieder rum. Ich habe noch ein bisschen Off-Text. Ich glaube nur aus Folge 9, weil ich an Folge 8 nichts gefunden habe, tatsächlich auch nichts gehört habe. Ich verlese einmal. In der sommerhäuslichen Spielunke warten 3 wahrhaftige Klotzbrocken auf engagierte Presseleute.
Ja, das fand ich auch sehr gut.
Ja, Presseleute, wegen, weil man erpressen muss und so. Dann gleiches Spiel, gleicher Off-Text. Wer quetscht, zwängt, drückt und presst, fester und bester als der Rest. Und Während drinnen der Busfahrer an einer drohenden Leerfahrt laboriert, schiebt man draußen eine vergleichbar ruhige Rudelkugel. Vorerst. Und letztes, was ich habe. Kaum hat der Haas sein Fraß erlegt, sich im Sommerhaus manch Menschlein regt, wohl dem, der diesen Tag entspannt angähnt. Weil dann Vanessa danach gegähnt hat. Ja. Und dann hat uns noch unsere liebe Hörerin Julia zum Beispiel einen Off-Text geschickt, den ich auch zum Beispiel nicht notiert habe. Deswegen vielen Dank an Julia. Ich lese einmal vor. Manch eine geht auch gern, um sich von Lärm zu entfernen. Da nicht jede dies versteht und der anderen entgegengeht, folgt jetzt ein Gespräch von Frau zu Frau in Mausgrau. Naja, ich habe bestimmt nicht richtig, also das Jambus und Troheus habe ich nicht richtig eingehalten, aber trotzdem vielen Dank an Julia.
Ich glaube, es waren Samira und noch irgendjemand in ihren grauen Jogginganzügen.
Ah ja, ich habe gerade in die DMs geschaut und da steht nur noch ein Need Your Penis Tonight. Also das ist könnte auch Sommerhaus auch Text sein, aber ich glaube, das ist es dann doch nicht. Dann war es das zum Sommer der Stars in dieser Woche. Viel los mit Doppelfolge. Mhm. Eine sehr taktisch geprägte Doppelfolge, aber viel Streit, viel Spaß aber auch, muss man sagen. Dann haben wir ganz kurz ein paar News. Die fangen an mit Forsters Rampensau, denn die deutsche Version steht ja in den Startlöchern. Komischerweise, und es haben auch Leute geschrieben, die österreichische Variante gibt es bisher nur bei Puls 4 zu sehen, noch nicht bei Join auf irgendeiner Weise. Die ist noch nicht bei Join eingetragen. Aber bald kommt ja auch die deutsche Version, wurde ja angekündigt schon. Und da sind drei Paare bekannt, die zu zwei Dritteln ins Reality-TV passen. Zu einem Drittel aber gar nicht. Nämlich mit Erkan und Stefan sind tatsächlich zwei dabei, die ihre Premiere feiern im Trash-TV. Ist dir aber noch ein Begriff, ne? Ja. Erkan und Stefan, ja.
Ja.
Ja, sind natürlich, also der Stern von Erkan und Stefan ist ein bisschen abgestiegen.
Ja, der ist nicht mehr so.
Also ich habe oftmals hier auch schon im Podcast teilweise diese Videobotschaften gekauft. Mhm. Und die sind auf allen Plattformen. Also Erkan und Stefan sind auf all diesen Plattformen und bieten so Videogrußbotschaften an. Ist natürlich ein geiles Format für die beiden, weil du halt nicht ein Liebespaar sein musst, sondern kannst ja auch das Freundespaar mitmachen. Und die sind natürlich aber schon eine Starbesetzung für das Format, also muss man schon sagen. Bin gespannt. Also kann man jetzt nicht richtig einschätzen. Beide sind ja Comedians und
ich glaube, es könnte recht lustig werden, ja.
Ich weiß nicht, ob die sich so aus der Reserve locken lassen, dass da irgendwie von wegen, die verlieren ihr Gesicht oder sowas. Kann ich mir irgendwie fast kaum vorstellen.
Die sind so die Quoten-Clowns.
Ja. Dann die Quoten-Witwe. Jasmin Herren.
Okay.
Naja, hat sie doch, also ist ja ein beliebtes Motiv auch mittlerweile. Mit ihrem Lebenspartner Philipp Bender ist dabei. Mhm. Gina Lisa hat, glaube ich, weiterhin keinen Partner, zieht mit ihrer Freundin Elsa Laffitay ein. Mhm. Die kennt man, glaube ich, auch schon irgendwo her.
Also der Name sagt mir irgendwas.
Ja, es ist nicht Elsa von Princess Charming, sondern es ist diese andere Elsa. Genau, aber die beiden joinen dann noch Erkan und Stefan. Also bisher natürlich Jasmin Herren und Gina Lisa erfahren und die anderen beiden natürlich sehr prominent. Deswegen gute Mischung auf jeden Fall. Mal schauen, wir hoffen natürlich alle auf Matthias Mangiapane und seine Mutter Dagmar natürlich
noch. Das wäre mein Highlight.
Ja, da warten wir mal ab. Dann hat Promi Big Brother angekündigt, dass es mit dem Livestream, 24/7 Livestream schon losgeht. Am 18. November, das heißt zwei Tage bevor die Show losgeht. Und damit kommt es zum sensationellen Event, dass natürlich Promi Big Brother am selben, also ich sag mal so, ich werde am 18. November im Promi Big Brother Haus sein. Ja. Das kann man ohne zu lügen behaupten. Ja.
Ja.
Ich lasse es,
So stehen.
Ich lasse es mal so stehen.
Ja.
Ja. Ja, ab 18 Uhr geht's los, der Livestream. Ist natürlich schlau, weil du dann zwei Tage exklusiv hast und da komme ich natürlich auch ins Grübeln. Also weil, ne, du hast da dann normalerweise in der ersten Promi-Brother-Show dann zusammengeschnitten auf
die Einzüge, ne?
Die Einzüge und das kannst du natürlich im Detail verfolgen, wenn du Bock hast bei Join.
Ja.
Und ich sag mal so, ich werde Zeit haben, mir das wahrscheinlich anzugucken. Glaube ich.
Ich sehe schon hier, bei uns wird wahrscheinlich der Fernseher wahrscheinlich 24/7 laufen und immer so Promi Big Brother Livestream im Hintergrund.
Ja, ich hoffe doch.
Okay.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall bekannt geworden. Außerdem gibt es bei RTL Plus dann eine neue Show, die sehr an das Jenke-Experiment erinnert. Mhm. Und die neue Jenke ist Sophia Tomalla.
Aha.
Weil sie macht jetzt dann bald, wie heißt es hier, Schmerz lass nach, das Schmerzexperiment mit Sophia Tomalla. Sie will irgendwie nachvollziehen, wie das Leben sich anfühlt, wenn jede Alltagsbewegung eine Qual ist und welche Auswirkungen starke Schmerzmittel auf Geist und Körper haben. Ist ja das wirklich wie das Jenke-Experiment. Also wirklich,
ja, aber warum? Also, oder ja, ich habe viele Fragen.
Willst du Sophia Tomalla leiden
sehen? Nein, das ist, ja, also leiden will ich sie schon sehen. Nein, aber ich finde einfach, Sophia Tomalla braucht für mich keine eigene Show. Ich fand sie jetzt in I, You, The One schon unerträglich, fand es da schon schlimm, dass ihr schon wieder eine Plattform geboten wird. Und jetzt kriegt sie auch noch ihre eigene Show, also muss nicht sein.
Ich kann dich auch beruhigen, denn es geht weiter natürlich. Denn die normale Staffel von I, You, The One startet in 2 Wochen.
Was?
Ja. Hä? 16. November. Was?
Wie soll das?
Die 5. Staffel von Aito geht dann los.
Oh nee.
Im Anschluss direkt an die VIP-Staffel.
Das ist ein bisschen too much. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, ehrlich gesagt. Aber mit Sophia auch.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein bisschen daherkommt, dass man nicht mehr so lange quasi Pause haben will zwischen Aufzeichnung und dann Ausstrahlung, weil halt das mittlerweile einfach schwer zu handeln ist mit den Spoilern und so. Ich kann es mir vorstellen, dass man deswegen das ein bisschen aneinander zieht, aber es ist, also
es ist ein bisschen too much, ehrlich gesagt.
Weil also, du hast ja 20 Folgen I, The One Reality Stars in Love und jetzt wieder 20 Folgen Aito. Ja. Das heißt, du hast 40 Folgen Aito aneinandergereiht.
Und das System ist ja immer das Gleiche. Das ist ja dann, und die Spiele wiederholen sich ja auch.
Das ist eines der schlimmsten Sachen, ja. Dass du eigentlich 20% der Folge definitiv skippen kannst. Also weil Spiel plus dann auch noch die Dates danach fürchterlich sind. Ich muss aber sagen, dass, jetzt habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass I, The One für mich die besten Normalos an den Start bringt, was so Dating-Shows angeht. Also Ex on the Beach findet auch immer noch ganz gute neue Leute dann auch. Aber die machen das, also wenn ich im Vergleich sehe zu Love Island zum Beispiel, ist es für mich mittlerweile ein himmelweiter Unterschied. I, The One schafft es eigentlich immer, richtig gute Leute zu finden meistens. Ja, die letzte Island Staffel war ein bisschen eine Ausnahme das war ja diese Staffel mit hier diesem Dreiergespann, was dann auch Vanessa und Carina und
stimmt.
Dings, Bartmann.
Sasa,
genau.
Bartmann.
ja, das war, also da war die Staffel jetzt nicht so geil, aber an sich, wenn wir uns an große Staffeln wie Staffel 2 oder auch die Kerstin-Staffel natürlich erinnern, dann war das natürlich
die Kerstin-Staffel.
Die Kerstin-Staffel, ja. Das war noch Zeiten.
Für mich ist das die Max-Staffel.
Ja, Max hat ja noch einen großartigen Auftritt bei
ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt hier mit dieser Hochzeit.
Der Heiratsmarkt.
Der Heiratsmarkt.
Natürlich. Einen großartigen Auftritt hatte, wo er, glaube ich, kein einziges Wort gesagt hat und nur in dieser Box rumstand. Ja, großartig.
Der Arme.
Dann News von RTL, denn die haben sich ja vor einer Zeit diese ganzen Raab-Shows geholt. Also was ja gerade schon relativ erfolgreich läuft, ist ja Blamieren oder Kassieren. Mhm. Immer donnerstags finde ich auch sehr clever programmiert vor der Europa League, bevor die dann irgendwie um 21 Uhr losgeht. Also immer nochmal 3-4 Stunden Elten. Finde ich schlau. Und jetzt kommt ja auch Schlag den Besten. Und Schlag den Besten ist ja eigentlich eine Show gewesen, wo normallos gegeneinander antreten. Und du konntest dir, wenn du dann gewinnst, also angenommen, wir beide treten gegeneinander an.
Und
in der ersten
Folge,
dann gewinnst du, dann bleibst du in der Sendung und jemand tritt dann immer wieder gegen dich an. Und du kannst quasi immer wieder diesen einen Typen dann halt rausstoßen. So. Jetzt aber komischerweise, Schlag den Besten wird zur Promi-Show bei RTL. Also da werden Promis irgendwie, ich glaube 11 Promis oder so, werden da dann gegeneinander antreten oder so und dann in immer verschiedenen Konstellationen, also im Prinzip Schlag den Star. Sie haben einen Weg gefunden, dass Schlag den Star jetzt auch bei RTL läuft, mehr oder weniger. So, und natürlich auch moderiert von Elton, auch im selben Studio. Also es ist schon relativ dreist, was die da gemacht haben, finde ich. Das wird dann in 4 Ausgaben 2024 im Frühjahr dann laufen. Also sehr spannend, weil das, wie gesagt, für mich mehr oder weniger dieselbe Show ist dann. Ja, und dann eine Show noch, die ich präsentieren wollte, ist Kicker im Kreisliga-Fieber. Denn es gibt ein neues Joint-Format mit Influencern mal wieder. Und diesmal mit den Bro-Tatos, mit Holzi und Lukas, genannt Spidey, die wöchentlich hunderttausende Abrufe haben, laut der Ankündigung hier. Und ja, FC Potatoes, Kicker im Kreisliga-Fieber ist eine Sendung, wo der FC Polizei SV Düsseldorf in einer 12-teiligen Reality-Doku begleitet wird bei seinem Weg zum heiß ersehnten Aufstieg. Und es soll auch um die Frage gehen, was eine Niederlage mit einer Freundschaft macht und was eigentlich die Freundinnen sagen, dass die Spieler sonntags nie Zeit haben für ihr Leben.
Schön.
Ich finde so, also es gab früher so ein, zwei solche Formate, wo dann Fußballmannschaften begleitet wurden. Gab es auch vor einigen Jahren bei Sport 1 noch mit Hans Sapais Mannschaft. Dann gab es einmal noch Olli Pocher, der damals irgendwie so eine Mannschaft zusammengestellt hat und in irgendeinem Vorbereitungsspiel dann gegen Dortmund oder so gespielt hat. Und ich fand die immer ganz geil, diese Sendungen. Okay. Also mir hat es früher immer Spaß gemacht irgendwie. Überhaupt so Castingshows in merkwürdigen Welten, finde ich geil. Weil es gab, finde ich auch legendärerweise, hat jeder vergessen die Sendung, dass Bulli einmal bei ProSieben die Besetzung der sieben Wikinger gesucht hat.
Ja.
Diese Show ist doch völlig, die hat doch jeder vergessen mittlerweile. Da ist auch hier Matthias Matschke, der ist so damals da, der war doch Uhove oder sowas, ne?
Keine Ahnung.
Und der war da, hatte glaube ich da seinen ersten, der wurde glaube ich entdeckt in der Sendung.
Ach, okay.
Ja. Also ich, legendär finde ich, immer das diese Sendung. Ja, das waren die News. Jetzt haben wir noch passend zu Influencern und so weiter natürlich das Königsformat, über das wir sprechen. Finde ich eine Premiere, für mich natürlich die dritte Staffel von Seven vs. Wild.
Das ist wahr.
Du hast keine einzige Sekunde wahrscheinlich gesehen von den alten Staffeln.
Nicht, also schon, aber halt aus den Reaction-Ausschnitten, die mir auf TikTok reingespült wurden.
Okay.
Ja.
Aber du hattest nicht das Bedürfnis, da mal...
Doch, also tatsächlich hatte ich letzte Staffel schon das Bedürfnis, da reinzugucken, weil irgendwie hat jeder in meinem Umfeld darüber gesprochen und alle waren so begeistert und ich habe so viel mitbekommen und wollte das auch unbedingt gucken. Und dann habe ich aber festgestellt, dass es schon so weit fortgeschritten ist und ich das Gefühl hatte, ich weiß schon alles, ich wurde schon zu allem gespoilert und hatte dann nicht mehr die Lust, von vorne anzufangen. Deshalb habe ich es dann gelassen.
Ja, leider.
So war das.
Aber jetzt hast du die Chance, neu einzusteigen.
Genau.
Wobei das natürlich, wir begehen natürlich laut vielen Twitch-UserInnen und YouTube-UserInnen den großen Fehler, dass wir jetzt Freebie unterstützen damit.
Genau.
Also wir müssen damit sagen, natürlich Spoiler für Seven vs. Wild. Alle, die YouTube gucken wollen, dann erst in einem Monat, die werden jetzt natürlich gespoilert werden von uns, denn es geht um die Freebie-Folge, die schon gelaufen ist zu dem Zeitpunkt. Wir nehmen am Donnerstagabend auf, das heißt, für uns lief bisher eine Folge. Mhm. Am Samstag kommt dann die nächste Folge. Und ja, das ist der Auftakt von Staffel 3. Staffel 1 war dieses es war ein relativ billig produziertes Format damals mit wirklichen YouTuberInnen aus der, nur YouTubern aus der Survival-Blase, die da in Schweden ausgesetzt wurden. Staffel 2 war dann natürlich ein riesengroßes Projekt mit mehr StreamerInnen auch, Knossi unter anderem natürlich, ausgesetzt alleine in Panama. Und jetzt wäre, das hat ja auch Fritz Meinecke angekündigt, eigentlich keine dritte Staffel zustande gekommen. Dann kam aber Freebie und hat gesagt, wir zahlen euch den Bums und haben dann natürlich jetzt auch eine Produktionsfirma damit beauftragt. Und das merkt man auch, also von der ganzen Aufmachung. Ich habe ja, ich glaube, letzte Staffel immer gesagt, dass ich das mittlerweile also sehr lustig finde, auch fast schon. Mit ein unterhaltsamster Punkt ist, wie unfassbar beschissen diese Texte geschrieben sind. Also vor allem von den Aufgaben, weil es gab ja in den anderen Staffeln immer diese Tageschallenges. Und da waren wirklich gefühlt immer so 50% konnten die Aufgabe nicht machen, weil der Text so unfassbar scheiße und missverständlich geschrieben war, dass man das einfach in einer Situation, wo man seit Tag nichts mehr gegessen hat, nicht checkt, was auf diesem Blatt Papier steht. Und das, also ich habe jetzt noch keinen Text so richtig da gelesen, weil es ja auch keine Tageschallenges mehr gibt, aber sowas, glaube ich, ist jetzt alles ein bisschen professioneller. Also man sieht schon an den Bildern alleine, dass die scharf sind und man Sachen auch sieht, tatsächlich. Und nee, aber auch das ganze Motion Design, in den ersten 10 Minuten, wie das da alles eingeführt ist und welche Grafiken da zur Verfügung stellen, da merkt man schon, da ist jetzt mehr Kohle dahinter. Ja.
Ja.
TeilnehmerInnenfeld.
Ja.
Die wurden ja alle mit diesen Einführungsclips da vorgestellt, wo sie sich dann Zeitlupe dann so in die Kamera drehen und so und dann auch mal dieser Sprecher dann immer die Namen ganz bedeutungsschwanger ankündigt. Ja, mit dabei sind folgende Leute oder folgende Teams. Fritz Meinecke und Survival-Mattin. Dann Knossi und Sascha Huber, Gerrit und Andreas alias die Naturensöhne, Papa Platte und Reese, Trimax und Rumatra, Hanna und Affe auf Bike.
Ja.
Ja. Und Joey Kelly und Jan Lange, was natürlich, wir wissen, der Ersatzkandidat ist von Andreas Kieling, der ja sich daneben benommen hat und deswegen richtigerweise rausgeflogen ist. Und dann jetzt quasi ein komplettes Neulingsteam mit, oder was heißt Neulingsteam, aber zumindest Leute, die sich noch nicht davor kannten, mit Joey Kelly und Jan Lange dabei ist. Der ja eigentlich der Ersatzkandidat war und nur deswegen mitgeflogen ist nach Kanada. Ja, ich habe ein bisschen vor, dass wir in dieser Staffel, Jule ist ja mit Sicherheit auch dabei, wenn wir diese Staffel besprechen, immer mal so ein für uns ein Ranking machen, wer gerade so sympathiemäßig bei uns vorne liegt. Wie würdest du das gerade anordnen?
Oh, das ist aber jetzt schwer, weil so viel ist ja noch nicht passiert.
Ja, aber man hat ja trotzdem eine Meinung von den Leuten.
Ja, aber es war jetzt noch keiner. Also, okay, es gab eine Situation, wo ich mir so dachte, muss das jetzt sein, wo Joey Kelly da den Strand ein bisschen weitergegangen ist und dann so, er wollte nicht lästern, aber er hat so angefangen drüber zu reden, dass er nicht einschätzen kann, wie gut er sich jetzt mit Jan Lange verstehen wird und das ist ja alles so schwierig. Also er ist schon ganz nett, aber er weiß ja nicht, die kennen sich ja noch nicht.
Das war doch ein sehr menschlicher Moment.
Ja, aber es war.
Es ist ja wirklich komisch. Völlig absurd, wenn du monatelang davon ausgehst, dass du mit einem anderen Menschen, mit dem du jetzt schon diverse Sachen dich vorbereitet hast und so, und dann musst du jetzt 14 Tage völlig auf dich alleine gestellt mit einem völlig unbekannten Menschen, der irgendwie 20 Jahre, 30 Jahre jünger ist als du, auskommen. Also das ist ja so absurd. Und für mich hat aber dieses Paar, ehrlich gesagt, so das Potenzial, glaube ich, mich am meisten zu unterhalten, weil das natürlich eigentlich eine geile Dazu-Challenge ist, sich auch noch gegenseitig kennenzulernen jetzt in diesen 14 Tagen. Also das ist für mich letztendlich eine Win-Win-Situation, glaube ich.
Ich habe nicht so viel Meinung zu keinem Team bis jetzt. Ich fand keinen jetzt wirklich unsympathisch.
Ja.
Bro.
Auch nicht. Also ich muss ja, also mich nerven schon. Also mich, ich bin jetzt nicht der Riesen-Papa-Platte-Fan schon immer so. Ja. Also der ist bestimmt nett, aber es ist schon, also es ist absurd, wie er spricht.
Ja.
Also, Das ist schon höchst nervig.
Es war jetzt noch nicht so viel Content irgendwie oft, also so.
Ja.
Die hatten noch nicht alle so viel Sendezeit. Es ging ja im Prinzip.
Sendezeit.
Es ging ja im Prinzip nur darum, die kommen an und die ersten Clips, die man gesehen hat, war, wie sie sich jetzt erstmal zurechtfinden. Und wo ist das Trinkwasser? Wo finde ich was zu essen? Wo stelle ich mein Shelter auf, so ungefähr? Und das Einzige, was wirklich jetzt schon spannend war, waren diese Wolfsspuren, die anderen da verfolgen.
Ich sehe was du nicht siehst.
Ja. Und dieses tote Etwas, was dann am Schluss angekündigt wird. So, das war spannend, aber der Rest war ja mehr so, oh, geil, eine Plane, geil, eine Plastikflasche.
Na, es ist ja schon so, dass natürlich von der Stimmung her, dass jetzt eine Stimmung ist, die man wahrscheinlich nicht mehr so häufig sehen wird. Dass die komplett aufgedreht sind,
ja, und
noch sehr positiv, noch alle einigermaßen genährt. So, also das ist ja, und da ist natürlich jetzt schon entscheidend, welchen Charakter man da zeigt, finde ich. Weil ich finde, aufgedrehte Menschen ja mit am ungeilsten, also wirklich am nervigsten. Und wer für mich jetzt am besten, wie gesagt, Joey Kelly hat für mich jetzt da einen sympathischen Eindruck gemacht und auch Jan so. Ansonsten Fritz und Survival Martin, da war, die haben jetzt auch nicht so ein anderes Bild gezeigt, als jetzt, wenn sie da ein paar Tage da mal sitzen, glaube ich. Knossi und Sascha sind natürlich noch komplett aufgedreht, so. Dann aber, wie gesagt, für mich leider am nervigsten finde ich Papa Platte und Reese. Also ich finde, das ist aber.
Da ist auch noch null System dahinter, was sie machen.
Ja, wie die dann da wirklich in diesen Wald da immer tiefer reingehen und man hat das Gefühl, die haben gar kein Ziel. Was sollen die jetzt da eigentlich?
So, ja, und wenn wir jetzt da über den Fluss springen, dann werden wir nass. Das ist blöd. Und eine Szene später springt er genau in den Fluss und wird nass.
Ja. Ich muss auch sagen, Hannah und Affe auf Bike auch sehr aufgedreht noch. So richtig am Rumschreien und so und Sachen finden und geil, wir haben ja alles und so. Und wenn ich das wäre, dann würde ich doch nicht mir so eine krasse Fallhöhe aufbauen. So von wegen, ja, das wird easy und wir haben doch jetzt alles. Und
vielleicht kann man das gar nicht kontrollieren. Vielleicht
doch.
Ist es einfach das Adrenalin, was so kickt.
Ja, aber du kannst dich doch darauf vorbereiten. Ich weiß, okay, natürlich wird es mir am Anfang noch gut gehen. Ich werde jetzt aber nicht den Fehler machen.
Ja, na klar kannst du dir das einreden, aber ob es dann wirklich so eintritt, ist doch die Frage. Ich glaube, das kannst du nicht so steuern. Du bist so aufgeregt, dass du jetzt da bist. Dir wird klar, dass du hier ganz alleine bist für 2 Wochen. Da ist klar, dass du ein bisschen durchdrehst, wenn du einen toten Fisch findest, den du als Köder benutzen kannst.
Ja, Ich weiß nicht, ob das so klar ist.
Doch, für mich schon.
Ja, die Naturensöhne auch, auch.
Ich fand's süß, wie sie so diese Plan gefunden haben, selber gemerkt haben, die sind gerade mega aufgedreht, sie übertreiben gerade völlig und dann so, wir müssen jetzt kurz uns
aber dann trotzdem weiter übertrieben. Weiter. Ja. Ja, Trimax und Romat hat man wirklich noch kaum gesehen, würde ich sagen. Also ich würde nach oben gerade noch so Joey Kelly und Jan Lange, unten eher Richtung Papa Platte gehen. Und auf Knossi und Sascha bin ich natürlich gespannt, auch wenn natürlich da schon die Gefahr da ist, dass man sich sehr stark wiederholt so in Sachen Humor. Also ich sehe den Humor jetzt seit einem Jahr halt wirklich permanent auf TikTok runter, hoch und runter gespült so. Also das könnte sich wiederholen. Fritz und Martin natürlich auch dasselbe so. Das ist, kennt man natürlich mittlerweile auch schon. Ich hoffe ja auf Reality-Momente auch ein bisschen neben dem ganzen Survival. Also das halt wirklich, das ist ja die Rechnung, die sie auch machen, dass natürlich zwischenmenschliche Momente auch dabei sein werden. Also wenn die sich mal streiten werden, wenn da mal nicht mehr alles so happy ist. Was auch noch mich interessiert ist, es deutet sich für mich jetzt so ein bisschen an, dass ich es ein bisschen nervig finde, dass die da manchmal mit einer Kamera rumlaufen und der andere dann so ein paar Meter weiter wegsteht und man den irgendwie kaum hört. Also das finde ich einfach, das ist ein bisschen so eine Tücke, finde ich, dass man in den seltensten Fällen dann natürlich mit zwei Kameras rausgeht und beide sich filmen, sondern einer steht dann immer zwei Meter weiter weg und den hört man dann noch kaum gut, ehrlich gesagt. Ich hoffe, das ist jetzt nur so ein bisschen Gewöhnungssache, weil ich fand es manchmal schon schwierig dann irgendwie. Knossi sich filmen, Sascha sagt was fünf Meter entfernt und man hört es kaum, das weiß ich nicht. Aber ja, ansonsten kann man wirklich ja noch nicht so viel sagen. Wir bleiben auf jeden Fall dran an der Staffel und halten euch auch mit unserem Sympathiemeter auf dem Laufenden. Ja, und dann waren wir noch im Kino in dieser Woche an Allerheiligen.
Allerheiligen.
Am 1.11. hier in Bayern waren wir im Kino und haben uns einen Film angeschaut namens, also ist ja kein Film, ne? Also sind ja drei Folgen einer Fernsehsendung und deswegen natürlich auch Teil des Podcasts hier. Denn ab 11. Dezember, glaube ich, oder so, geht's los bei RTL Plus mit Neue Geschichten vom Pumuckl.
Ja.
Ewigkeiten in Arbeit. Haben wir, glaube ich, hier wirklich vor 2 Jahren oder so vorgelesen, dass das irgendwie jetzt dann in Arbeit ist. Und jetzt sind diese Geschichten da. Es sind neue Folgen tatsächlich von Pumuckl, also von der klassischen Serie. Und davor war ja viel zu lesen, von wegen die Produktionsfirma Neue Super hat sich da irgendwie mit den Erben von Alice Kauter, der Macherin, quasi irgendwie getroffen, haben sich da diese Rechte dann irgendwie geholt und wollen das irgendwie als Liebesbrief an die Originalserie umsetzen. Dann hat man die Casting-News gehört, dann hat man irgendwann gehört, ja, klar, Hans Clarin ist tot, jetzt haben sie da irgendwie so einen Comedian dann als Pumuckl-Stimme geholt. Dann aber vor ein paar Wochen oder Monaten erst dann diese Schlagzeile mit, sie schaffen es doch, die Stimme von Pumuckl quasi jetzt zu erzeugen mit Hilfe von KI.
Mhm.
Auch zum ersten Mal so richtig breit eingesetzt worden in so einem Projekt.
Ja.
Und jetzt hat man diese Serie mit der Stimme von Pumuckl, mit einem Hauptcharakter, der ja der Neffe ist von,
genau, vom Meister Eder.
Meister Franz Eder. Genau, jetzt kommt
Florian
Eder, genau. Und tatsächlich hat man ja auch, obwohl der Drehort ja gar nicht mehr existiert, so richtig, hat man diese Schreinerei wieder unfassbar detailgetreu eigentlich nachgebaut.
Ja.
Und hat jetzt eine wirklich hochwertig gemachte Reunion oder Revival von Pumuckl feiern können. Mit auch, man muss sagen, ein Fehler, der auch nicht gemacht wurde, dass man Pumuckl irgendwie zu stark animiert hat oder so, oder ihm irgendwie ein anderes Aussehen verpasst hat, sondern es ist wirklich.
Er schaut noch aus wie Pumuckl.
Der Zeichentrick-Pumuckl.
Ja.
Ja. Ja. Drei Folgen haben wir gesehen.
Genau.
Kann man jetzt immer noch im Kino sehen, wenn man das will. Oder man kann auf den 11. Dezember warten, dauert noch ein bisschen dann. Deswegen natürlich auch hier Spoiler ein bisschen. Also, was willst du bei Pumuckl jetzt groß spoilern? Also, Pumuckl stirbt am Ende von Folge 1 natürlich. Ja, wie hat es dir gefallen?
Ja, sehr gut. Ich hatte Spaß. Also, ich fand, die erste Folge war noch so ein bisschen seicht irgendwie. Ich meine, wir haben auch die ersten 5 Minuten oder so verpasst, wenn wir uns doch was zum Essen holen mussten. Aber,
ja, weil wir unterschätzt haben einfach, dass es keine Werbung gab.
Also ja, ich meine, es gab einfach,
das komplette Kino war voller Kinder und irgendwie, bei Kinderfilmen ist auch immer viel Werbung normalerweise.
Ja, und also wenigstens so 10 Minuten oder so. Ja, es gab auf jeden Fall keine Werbung, wir haben die ersten 5 Minuten verpasst, aber ich fand es so ein bisschen, ich meine, klar, es muss ja irgendwie eingeführt werden, dass der neue Eder den Pumuckl findet und kennenlernt und sowas. Ja. Aber ich fand es so ein bisschen seicht und irgendwie, ja, es war halt so eine klassische Einführungsfolge, irgendwie nicht so spannend. Die zweite Folge fand ich sehr, sehr stark, fand ich richtig gut. Und die dritte war dann mehr so, die hat dann so richtig Spaß gemacht. Das war dann so richtiges Pumuckl-Feeling wieder, fand ich.
Ja, ich finde auch, das hast du sehr gut zusammengefasst. Wir haben drei Folgen gesehen. Koboldsgesetz, die erste, der alte Eder, die zweite. Und Eder ist an allem schuld, die dritte. Mhm. Die waren komplett unterschiedlich. Also deswegen hat es, glaube ich, auch gut als so Dreierpack funktioniert, weil irgendwie halt alles irgendwie dabei war. Also Pumuckl hatte schon immer auch diese melancholischen Momente, schon auch. Mhm. Also wenn da Meister Eder und Pumuckl da alleine zu Hause irgendwie Weihnachten feiern, alleine und so, das waren schon immer auch Folgen, wo man sich so dachte, okay, also ist schon deeper, als ich dachte. Oder auch das mit Pumuckl und Puhwackel, was ja teilweise wirklich auch Horror, also was auf jeden Fall gruselig aussah, einfach nur wegen dieser Puppe. So. Und da gab es immer wieder so Momente und so, wo auch die Einsamkeit von Meister Eder manchmal so eine Rolle gespielt hat. Oder auch der falsche Gasmann. Mm. Kennst du die Folge noch?
Ja.
Das ist auch eine meiner Lieblingsfolgen. Und so, also es gab immer diese weird Momente und das war dann Folge 2 eher. Ne? Mm. Also dieses teilweise sehr diepe und sehr emotionale auch. Koboldsgesetz, wie gesagt, muss man wirklich sagen, ist eine Einführungsfolge. Man muss erstmal etablieren, was jetzt überhaupt die Story konkret ist. Weil muss man vielleicht auch mal kurz sagen, also diese Werkstatt gibt's noch, aber die Neffin und der Neffe.
Die Nichte.
Die Nichte, also heißt es Nichte, stimmt, ja, na klar. Neffin, ja. Genau, die beiden wollen jetzt quasi diese Werkstatt verkaufen und tun das auch.
Genau, ja.
Attraktives Umfeld.
Pflaster, ja.
Ja. Und verticken das quasi und dann aber kurz bevor verkauft wird, bleibt Pumuckl, genau wie bei Meister Eder damals, quasi am Leim kleben. Und das ist ja der Moment, wenn er dann sichtbar wird. Mhm. Und dann ist er der offizielle Hauskobold von Florian Eder auf einmal. Und ja, ich musste mich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, weil natürlich der Hauptcharakter also relativ anders ist am Anfang als Meister Eder. Mhm. Also Meister Eder eher dieses Genervte und irgendwie eher so. Aber deswegen umso süßer dann manchmal, wenn er sich dann um Pumuckl gekümmert hat. Und bei ihm, also bei Florian, ist es von Beginn an eigentlich dieses
so Faszination. So,
ja, Faszination, aber auch irgendwie, oh Gott, ich will dir nicht wehtun und so. Dieses also irgendwie so sehr sensibel auch irgendwie. Mm. Also das war so ein bisschen halt anders als bei Meister Eder. Und das habe ich nicht so genau verorten können, ob ich das jetzt so richtig geil finde am Anfang. Weil, ja, für mich dann irgendwie alles so, war so ein bisschen weichgespült, habe ich das Gefühl. Mhm. Also eben nicht dieses Ruffle, was halt Meister Eder hatte. Der Schwarzenegger unter den Schreinern. Also das hatte Florian halt nicht. Aber es wird, finde ich, dann im Verlauf, dass er so ein bisschen Abstand auch zu Pumuckl gewinnt und so ein bisschen auch genervter wird.
Ja, und also schon so ein bisschen so Eigenbrötler, genau, ist.
Und so ein Grantler auch.
Genau, schon so ein Grantler, ja.
Irgendwann hat er dann, also in Folge 3 dann irgendwie die Kinder als, was hat er gesagt?
Ich weiß
Drecks,
nicht.
Irgendwas. Also, das sind für mich auch die Pumuckl-Momente. Wenn dann halt so, also erstens grundloser Hass zwischen Bayern und Leuten, die nicht aus Bayern kommen. Ja. Und halt auch so komische Gespräche zwischen Kindern und Erwachsenen. Sehr autoritäre Erziehung manchmal auch und so. Ja, auch um weirde Characters, also auch in Folge 2, die ist ja nicht nur traurig, aber da gibt es ja auch diese geile Szene wirklich mit dem Automaten.
Ja, das war so random, ich habe es nicht verstanden. Da wurden Leute eingeführt für so einen Mini-Dialog, der überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat.
Aber das
ist also, völlig wild.
Ich finde, die haben das so gut verstanden, was der Humor von Pumuckl, weil das hat sich für mich da in der Szene rauskristallisiert. Mm. Ich habe mich an verschiedenen Szenen immer wieder an Pumuckl aus dem Original erinnert. Und da war es für mich der falsche Gasmann zumindest. In der Szene war dieser alte Typ, der immer so komische Sachen nur gesagt hat, der war für mich so ähnlich wie der falsche Gasmann. So. Und das gab es immer wieder, dass ich auch Folge 3 ist ja im Prinzip eine Hommage an die Schneeball-Folge. Das ist ja meine große, der erste Schnee, Pumuckl und der erste Schnee ist ja meine Lieblingsfolge mit dem Hausmeister, der da im Hof da kehrt und dann werft. Das ist wirklich exakt die gleiche Szene teilweise. Das gab es an verschiedenen Momenten. Mhm. Auch das mit dem Bett, was dann kaputt geht, das hatten wir auch an zwei, drei Stellen in der Originalserie und so. Also das ist ja, man könnte sagen, einerseits faul, weil irgendwie selbe Gag-Mechaniken irgendwie nochmal wiederholt werden. Aber andererseits, wie gesagt, ich freue mich dann drüber und ich glaube, dass die Kinder das ja null stört. Also die wissen es ja wahrscheinlich gar nicht so. Deswegen ist es, glaube ich, eine Win-Win-Situation.
Ja. Nee, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und ich fand es auch gut. Ich war mir davor nicht sicher, wie gut der Bezug zur alten Serie hergestellt wird. Ich fand es gut, dass er wirklich, also dass es wirklich sehr eng war und dass so alles erklärt wurde. Und irgendwie so, ja, dass Pumuckl nicht weiß oder nicht weiß, was es heißt, wenn jemand tot ist und sowas und dass das erklärt wird und das ist wirklich so, also einfach diese Hommage an den alten Meister Eder fand ich so gut umgesetzt und so cool, dass es wirklich stattgefunden hat und jetzt nicht so, ja, okay, das ist der Neffe und so, wir fangen jetzt von vorne an, so ungefähr, sondern dass da wirklich so eine ganze Folge mehr oder weniger dem noch gewidmet wurde.
Ja, weil, also anders hätte man es wahrscheinlich auch, also hätten die es von dieser Produktionsfirma, die ja anscheinend so Riesenfans sind und das so hochhalten, dann wahrscheinlich auch nicht gemacht, ohne dass man Gustl Beyerhammer bzw. Meister Eder dann eben nochmal so würdigt da.
Ja.
Und das war, also diese Folge war ja wirklich hochemotional. Mhm. Also ich dachte, also erstmal dachte ich, wir saßen wirklich im Kino mit lauter Kindern und ich dachte wirklich, ist das jetzt der Moment, wo die vom Tod erfahren gerade, dass es den überhaupt gibt? Ich dachte wirklich, es geht jetzt gleich hier ein Tränenmeer los sozusagen. Mhm. Ist da nicht passiert, weil es wahrscheinlich auch ganz gut gemacht wurde oder weil ich Kinder wahrscheinlich auch unterschätze oder so, dass die das schon wissen.
Ja.
Aber ich dachte wirklich, das ist jetzt aber ganz schön heftig auch. So, weil,
so also, direkt zweite Folge, so, wir sprechen jetzt über den Tod.
Also Meister Eder ist tot und der steht auch nicht wieder auf und der liegt da unten drin im Grab und so. Also wirklich heftig.
Aber gut umgesetzt, weißt du, es war ja, man hat schon gemerkt, dass es darauf ausgelegt ist, dass es pädagogisch das erklärt, was Sterben heißt. Es war jetzt nicht so, bam, der ist tot, der kommt nicht wieder, sondern es wurde ja, Pumuckl hat ja in dem Moment wirklich so ein unwissendes Kind dargestellt. Und wie erkläre ich das jetzt einem Kind, das nicht versteht, was es heißt zu sterben? So, das war ja genau die Ausgangsposition von dem und so wurde es ja dann auch erklärt.
Ja, das sehr gut gemacht. Also das habe ich bei Pumuckl gar nicht mehr so im Gedächtnis, dass es dann auch so belehrend war oder dass es auch so erziehend war. Aber wahrscheinlich, das ist das, was man eben nicht checkt, glaube ich, als Kind. Also wenn man selber als Kind das natürlich dann geguckt hat, dann denkt man, okay, alles ist witzig, alles ist halt unterhaltsam. Aber dass man auch wahrscheinlich sehr viel gelernt hat dabei, ist wahrscheinlich dann etwas, was eher so beiläufig passiert. Ja. Aber jetzt checkt man es halt. Also jetzt checkt man halt, okay, das ist ein Dialog oder das ist eine Szene, die halt wirklich darauf abzielt, dass mir jetzt der Umgang mit dem Tod halt näher gebracht wird. Und das ist schon, also wie gesagt, sehr intensiv hier gemacht worden auf jeden Fall. Und auch lange, also das war eigentlich zwei Drittel dieser Folge gingen wirklich um dieses Thema und das andere war dann noch die Szene am Automaten. Also was dann so halt Classic Slapstick-mäßig ist. Genau, und Folge 3 ist dann ja wirklich sehr stark dieser Pumuckl-Humor, der, wie gesagt, Mensch aus Bayern versus Mensch nicht aus Bayern und so und dieser Konflikt immer wieder und auch Kommunikation, die dann irgendwie schief geht, so ist ja auch mal so ein Motiv und wie gesagt, auch Kinderwelt gegen Erwachsenenwelt, dieses Ding, was ja eh in Kinderfilmen natürlich häufig vorkommt und da habe ich mich sehr erinnert gefühlt zum Beispiel auch an, da gab es doch diese ewig lange Dialogszene zwischen den ganzen Kindern da, wie sie da immer wieder, ja genau. Yeah. Und das ist so, diese ganze Pumuckl in der Schule und so, das ist ja auch, finde ich, eine legendäre Folge, wie es doch diesen Unterricht, da Erdkundeunterricht gibt. Das ist auch so, da gibt es auch so wahnwitzige Dialoge, die irgendwie auch gar keinen Sinn ergeben oder die einfach so darauf setzen, dass eine Person immer dasselbe sagt oder sowas. Mhm. Und das hier wieder auch super getroffen, finde ich, wie geil, dass die verstanden haben, was der Humor ausgemacht hat, weil so klar zu verstehen ist der Humor auch gar nicht. Also ich glaube, so, das ist echt nicht so leicht zu schreiben, glaube ich. Auch diese Pumuckl-Zitate zwischendrin, immer dieses Reimen und so,
ja, genau.
Dass man das immer wieder so trifft, ist schon echt nicht leicht, glaube ich. Also ich bin echt, war schon ziemlich beeindruckt, wie nah die dem Original gekommen sind. Und man muss ja sagen, ein Charakter hat es ja geschafft tatsächlich, dass die noch aus dem Original in der Serie jetzt auch vorkommt, und zwar Frau Stürzlinger,
genau,
die Hausmeisterin.
Die Hausmeisterin, ja.
Und das war natürlich auch Teil der Emotionen von Folge 2.
Das fand ich super süß,
dass
sie da noch dabei ist.
Ja, weil sie natürlich wirklich den alten Eder noch kannte. Ja. So.
Und dann auch so, wie sie erzählt hat, so, ja, der ist tot und der ist tot, mein Mann ist tot und so, bla bla bla. Und sie ist noch da und sie kümmert sich so süß. Und auch mit den Geranien hat sie ja bei dem neuen Eder vorne beim Fenster Geranien rein. Und dann so, ja, und der Meister Eder hatte immer die schönsten Geranien in der ganzen Straße und so.
Ja, auch wie sie gesagt hat, der Bärmbacher ist schon tot und so. Diese ganzen Characters, genau, die dann nochmal aufgezählt wurden. Natürlich, die gab es natürlich auch noch. Es gab so, also überhaupt Bärmbacher ist für mich auch eine der lustigsten Figuren aus der Originalserie, muss ich sagen. Also ein Volltrottel einfach, der einfach nur dazu da war, um einfach alles falsch zu machen die ganze Zeit. Muss sagen, ich werde auf jeden Fall, sobald es dann soweit ist und die anderen Folgen auch da sind, also, I will watch the hell out of it. Das ist einfach richtig gut umgesetzt, muss man sagen. Neue Geschichten vom Pumuckl.
Ja.
Sollte man sich, wenn man da Bock drauf hat, jetzt noch im Kino anschauen, wenn man will. Also ist natürlich auch schon ein Special Feeling, wenn man dann nochmal mit Kindern wirklich im Kino sitzt.
Hast du diese Kinder gesehen, die plötzlich nur in Socken da durch die Gegend gestampft sind und mit Treppen rauf und runter? Wirklich Wahnsinn.
Schaut euch neue Geschichten von Pumuckl noch im Kino an oder dann spätestens, wenn es bei RTL Plus ist, kann man dann abwechseln mit Are You the One der neuen Staffel. Ja, auch mit Echo Fresh hat man schon in der Vorschau
gesehen. Stimmt, genau. Ja.
Bin gespannt, ob noch andere Stars da irgendwie. Ich hoffe nicht so viel, ehrlich gesagt.
Nee.
Das passt irgendwie nicht so sehr, finde ich, in die Serie. Nee.
Aber man hat schon gemerkt, es wurde ja in der ersten Folge auch schon diese Freundesgruppe da eingeführt, die sich da irgendwie beim Italiener.
Ach so.
Nein. Seine Freundesgruppe vom Florian.
Die Nichte und diese ganzen Bekannten.
Genau, irgendwie, die da beim Italiener chillen. Die kommen ja auch noch mal öfter vor. Also
aber auch die Kinder kommen noch mal vor.
Die Kinder kommen auch noch mal vor, genau.
Dann muss ich sagen, war es das schon wieder. Wir haben heute, weil ich keine Zeit hatte, wieder kein Spiel. Deswegen muss ich nur noch sagen, Anni kann man folgen natürlich bei Instagram, bei Twitter.
Yes.
5 Sterne kann man hinterlassen für diesen Podcast. Man kann mir folgen unter @DennisDerDödel bei X, bei Instagram, bei TikTok, überall kann man da mal vorbeischauen. Ansonsten sage ich nur noch, danke fürs Dabeisein.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Nächste Woche schauen wir mal, ob Temptation Island VIP noch irgendwas Spannendes zustande bringt oder ob wir das komplett überspringen, weil es einfach so arschlangweilig ist. Forst aus Rampensau, mal gucken, ob das endlich mal bei Join erscheint, die österreichische Staffel. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall schon mal abschalten. Wir bringen jetzt erstmal Geranien zum Grab. Bis dann. Tschüss.